Im Philemonbrief haben wir ein Bild von unserem Herrn Jesus, und zwar in unserem Freund Paulus, dem Apostel. Er begegnet uns hier wirklich wie ein Freund. Und wir sind dankbar, dass wir diesen Brief haben. Er ist eigentlich ein sehr persönlicher Brief gewesen. Er hat ihn an eine Person gerichtet. Aber dieser Brief ist nicht nur an diese Person gerichtet, zum Beispiel an Philemon, sondern an seine Frau, vielleicht an seinen Sohn, wir wissen nicht, wer Archippus war, auf jeden Fall auch an die Gemeinde in seinem Hause. Er hat also doch noch Öffentlichkeitscharakter und ist wegweisend gewesen für die Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte in gesellschaftlichen Problemfragen. Wir beginnen die heutige Textbesprechung mit dem Lesen der Verse 8 bis 13. Daher, obschon ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir anzuordnen, was angebracht ist, wegen der Liebe rufe ich lieber auf. An dieser Stelle ist es nicht ganz klar, ob der Satz sich fortsetzt oder ob ein neuer Satz beginnt. Und mir scheint, es ist besser, hier einen Punkt zu setzen und einen neuen Satz beginnen zu lassen. Da ich ein solcher bin wie Paulus, ein Betagter, nun aber auch ein Gefangener Jesu Christi, rufe ich dich auf betreffs meines Kindes, das ich in meiner Gefangenschaft zeugte, Onesimus, vorhin dir unbrauchbar, nun aber dir und mir wohlbrauchbar, den ich dir zurückschicke. Nimm du ihn, der mein Innerstes ist, zu dir, den ich für mich selbst behalten wollte, damit er für dich mir diente in den Fesseln der guten Botschaft. In diesen Versen meldet der Apostel eine Bitte an, und diese Bitte ist das Hauptanliegen seines Schreibens. Paulus wird reichlich überlegt haben, wie er am besten sein Begehren bei Philemon vorbringen soll. Gestern hatten wir uns mit der Frage befasst, wie hätte denn Paulus mit seinem Anliegen kommen können? Und das steht in Vers 8 geschrieben. Obschon ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir anzuordnen, was angebracht ist. Er hätte ihm einfach befehlen können. Er hätte ihn anordnen können. Aber er tut es nicht. Und daher die zweite Frage. Was veranlasst ihn, auf die gegenwärtige Weise an Philemon heranzutreten? Und hier haben wir drei Gründe. Paulus führt drei Gründe an, weshalb er gerade auf diese besondere Art und Weise an Philemon herantritt mit seinem Begehren in betreffs Onesimus. Der erste Grund, den finden wir in den Versen zuvor. Der ist in den Versen 4 bis 7 angegeben, in Sonderheit den Versen 5 und 7 zuerst, in welchen er zeigt, dass er Grund hat, für Philemon zu danken. Und weil so viele Voraussetzungen bei Philemon sind und er so viel Grund hat, für seinen Freund in Kolosse zu danken, deshalb verzichtet er auf eine festere Vorgehensweise. Er kann es sich hier leisten, einen sanfteren Weg einzuschlagen, denn er hat großes Vertrauen, dass Philemon eingehen wird auf seine Bitte. In Vers 6 sagt er, dass er für Philemon betet. Und auch das wäre ein Grund für das Vorgehen, das er hier einschlägt. Das nächste haben wir in Vers 9, Anfang Vers 9. Wenn wir Vers 8 noch einmal beginnen zu lesen und dann überspringen zu Vers 9, sieht das dann so aus. Daher, wegen der Liebe, rufe ich lieber auf. Der erste Grund also, ergeben die Verse zuvor, und das ist eigentlich ein zweifacher Grund, nämlich er hat Grund für Philemon zu danken und er betet für Philemon. Und diese zwei zusammen liefern ihm genügend Anlass, einen sanfteren Weg einzuschlagen. Aber er gibt noch einen weiteren Grund, wegen der Liebe. Wenn wir das so lesen, nimmt uns das etwas Wunder, wenn es nicht uns sogar befremdet. Was soll das heißen, wegen der Liebe? Warum eine so magere Sprache? Warum nicht etwas ausführlicher? Wessen Liebe ist hier gemeint, wegen der Liebe? Ich bin so dankbar für diese Formulierung. Wir haben hier den Artikel wegen der Liebe. Diese Liebe muss also offenbar ein sehr großer Faktor sein in der Beziehung des Paulus zu Philemon, überhaupt in dem Raum der Gotteskinder. Und wenn man darüber nachdenkt, kommen einem hier einige Gedanken zu diesem Thema. Was sagt Paulus, wenn er sagt, oder was meint er, wenn er sagt, wegen der Liebe rufe ich lieber auf, anstatt dass ich einfach mit einem festen Befehl komme. Denn er setzt sich für Onesimus ein und er will unbedingt, dass Onesimus also nicht wieder in die Hände der Polizei gelangt. Nicht, dass er es in ihre Hände gelangte. Wir wissen nicht, auf welchem Weg er zu Paulus kam. Auf jeden Fall will Paulus nicht, dass Onesimus Leid zugefügt wird, denn er ist jetzt ein Gotteskind. Und er setzt sich für ihn ein wie ein Vater für sein kleines Kind. Wegen der Liebe. Es gibt eine große Liebe, die uns mit Gott verbindet und mit denen, die mit Gott verbunden sind. Und diese Liebe steht einfach im Raum. Sie ist so groß und sie ist so stark. Und sie ist so alltäglich, sie ist so generell unter den Gotteskindern, dass Paulus nur von ihr so sprechen muss und Philemon weiß schon, was er meint. Dann kann man sich natürlich fragen, ist Liebe ein Rarprodukt geworden, dass wir nicht immer erkennen können, was damit gemeint ist, wenn einfach so nur von Liebe die Rede ist? Wegen der Liebe. Welcher Liebe? Wessen Liebe, fragen wir. Ich persönlich fand es etwas fremd, dass es hier so stand. Wenn man übersetzt, dann ist man gezwungen, sich mit jedem Wort auseinanderzusetzen, fast jedem Wort. Und dann fragt man sich, ja, warum diese Formulierung? Wenn man nicht wörtlich übersetzt, wenn man eine Übersetzung hat, die schon einiges etwas abgerundet hat, ja, und dass sich mehr Deutsch anhört. Ich kenne nicht alle ihre Übersetzungen, aber das ist sehr oft der Fall. Die Probleme im Text, im Grundtext, werden also schon auf irgendeine Weise verarbeitet bzw. überdeckt und dann kommt ein schönes Zeitungsdeutsch uns entgegen und dann merken wir nicht, was da eigentlich steht. Es lohnt sich, einmal die Probleme, die uns vom Grundtext her begegnen, einfach so stehen zu lassen und dann uns zu fragen, was wollte denn ursprünglich der erste Schreiber mit diesen Vokabeln, mit diesem Satzbau sagen? Also wie gesagt, es ist eine große Liebe für Paulus, die im Raum steht. Die Liebe Gottes, der wir unser Leben verdanken. Die Liebe Gottes, die offenbar wurde in Jesus Christus. Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab für uns alle. Diese Liebe, die am Kreuz geoffenbart worden ist. Diese Liebe, die dann anschließend, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen, der die Liebe Gottes verkörpert, die Liebe, die dann in unseren Herzen ausgegossen wird durch den Heiligen Geist. Es ist die Liebe Gottes, die ausgegossen wird. Wir haben keine Liebe. Es ist nicht so, dass wir mit unserer Liebe auf die Liebe Gottes reagieren würden. Wir fühlen uns jetzt so gerührt durch die Liebe Gottes und jetzt erwidern wir sie. Nein, wir sind so trocken, so kalt, so tot, dass wir nicht fähig sind, auf die größte Liebe, die Liebe des Schöpfers zu seinem Geschöpf, zu reagieren. Wir liegen da und fragen es, na ja, und? Das können wir angesichts des Kreuzes, der Offenbarung der Liebe Gottes. Wir sind unfähig, Gott zu lieben. Das merken wir immer wieder, wenn wir ernst, wenn wir ehrlich sind. Aber nun ist die Liebe Gottes ausgegossen worden in unseren Herzen. Und nun können wir lieben. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel, da wir wiedergeboren sind, da ihr wiedergeboren seid, liebt. Wenn man wiedergeboren ist, durch den Heiligen Geist, dann kann man lieben. Und diese Liebe pulsiert in Philemon, Paulus hat sie bereits bei ihm erwähnt, sie pulsiert in Paulus, an die Philipper schreibt er, ich liebe euch mit dem Innern Jesu Christi. Christus lebt in ihm und mit diesem Innern Jesu Christi, mit dem Herzen Jesu Christi, liebt er die Philipper. Sie ist einfach da, in jedem Christen. Und dies ist die Liebe Gottes, die sich am Kreuz offenbarte. Die Liebe ist übrigens die wichtigste christliche Tugend. Und schon von daher hätte Paulus das Recht zu sagen, wegen der Liebe, zu der wir alle aufgerufen sind, zu der die Schrift uns immer wieder anhält. Diese Liebe, die im Mittelpunkt steht in unserer Beziehung zu Gott und zueinander, diese veranlasst Paulus, einfach aufzurufen und zu bitten. Wenn die da ist, wenn die auf beiden Seiten vorhanden ist, dann ist eine andere Vorgehensweise möglich, als dann, wenn sie auf wenigstens einer Seite fehlt. Wenn sie auf beiden Seiten fehlt, dann sollte man überhaupt nicht vorgehen. Dann sollte man verzichten auf Ermahnung bzw. auf das Anbringen eines ähnlichen Anliegens. Dann sollten wir eher Buße tun, dann sollten wir uns wieder aufmachen und zum Kreuz kommen und uns dort anfachen lassen vom Heiligen Geist. Wegen der Liebe rufe ich lieber auf, sagt Paulus. Aber es gibt noch einen dritten Grund. Den ersten, sagten wir, hatten wir im Anfang von Vers 8 gefunden, wo auf die Verse 5 bis 7 Bezug genommen wird. Den zweiten haben wir am Anfang von Vers 9, wegen der Liebe rufe ich lieber auf. Und den dritten Grund haben wir im Rest des Verses 9. Da ich ein solcher bin wie Paulus, ein Betagter, nun aber auch ein Gefangener Jesu Christi, Anfang Vers 10, rufe ich auf. Übrigens nicht ermahnen. Leider übersetzt man auch in modernen Übersetzungen immer noch, was mich eigentlich Wunder nimmt, denn das Wort hat ja seine Bedeutung geändert. Heute hat Ermahnung einen negativen Ton, meistens. Ich weiß nicht, ob es je einen positiven Ton hätte, außer in christlichen Kreisen, wo wir uns daran gewöhnt haben, einigermaßen, dass es auch dort stehen kann, wo etwas Positives gesagt wird, ein Aufruf. Aber das ist wieder, was man so nun etwas spöttisch vielleicht sagt, Kanaansprache, nicht wahr? Eine Sprache, die intern vorkommt unter Christen, also im Lande, im christlichen Lande Kanaan, in Palästina, in unserem geistlichen Israel. Aber die da draußen, die wissen nicht, wovon wir sprechen. Wir sollten uns bemühen, eine Sprache zu sprechen, die man auch dort verstehen kann. Und deshalb plädiere ich, dass man dieses Wort weglässt, wo es nicht angebracht ist. Wo es angebracht ist, in der Schrift, Da steht ein anderes griechisches Wort zugrunde. Das Wort ermahnen ist am Platz, aber es übersetzt nicht dieses Wort, sondern ein anderes. Es übersetzt das Wort, das erinnern bedeutet. Ermahnen, erinnern, und auch dann ist es nur ein Teil jenes Wortes. Erinnern kann ein Erinnern an etwas Gutes sein, es kann aber auch eine Warnung sein und so weiter. Also ermahnen sollte spärlich gebraucht werden, wenn man die Schrift liest und übersetzt und auslegt und bespricht. Ermahnen will übrigens gelernt werden. Wir können es hier bei Paulus lernen. Das Wort, das hier zugrunde liegt, heißt eigentlich aufrufen. Wir haben es zum Beispiel, ja, wir haben es sehr oft in den Briefen des Paulus. Zum Beispiel in Römer Kapitel 12, Vers 2, Vers 1. Ich rufe euch auf durch die Erbarmungen Gottes. Nicht ich ermahne euch, ich rufe euch auf. Er hat keinen Anlass, vorauszusetzen, dass dort Lässigkeit wäre, dass dort Versagen wäre, dass dort überhaupt ein Gramm von Unwilligkeit, Unbereitwilligkeit, Mangel an Bereitwilligkeit wäre, seinem Wunsch nachzukommen. Nein, Kraft der Erbarmungen, von denen er gesprochen hat in den Kapitel 1 bis 11, ruft er sie jetzt auf diese Liebe Gottes zu erwidern. Wir haben dieses Wort auch in 2. Korinther 5, wo wir lesen, unser Aufruf, dort ist es eine evangelistische Botschaft. Wir rufen auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist nicht Ermahnen, das ist Verkündigung. Wir haben es auch im Thessalonicher Brief, wo Paulus, wenn ich mich recht entsinne, ebenfalls seine evangelistische Verkündigung mit diesem Wort bezeichnet. Sie ist ein Aufruf an Menschen, zu Jesus zu kommen. Sie ist die Verkündigung, die Information, aber auch die Einladung, zu Jesus Christus zu kommen. Also hier haben wir das Wort aufrufen, das als Hauptwort übrigens in einer Bezeichnung für den Heiligen Geist begegnet. Luther übersetzt Tröster. Andere übersetzen Helfer oder Anwalt oder etwas Ähnliches. Da haben wir es als Hauptwort, als Dingwort, als Nomen. Hier haben wir es als Zeitwort, als Tätigkeitswort. Das, was der Heilige Geist eigentlich für Gott tut und für uns tut, das tut Paulus hier vor Philemon. Da ich ein solcher bin, wie Paulus, ein Betagter, nun aber auch ein Gefangener Jesu Christi, rufe ich auf. Das, was sich mit seinem Namen verbindet, legt er in die Waagschale und ruft Philemon auf für sein geistliches Kind Onesimus. Und Philemon weiß, was sich mit seinem Namen Paulus jetzt verbindet. Er ist jetzt ein Betagter, nicht ein alter Mann, sondern einfach betagt, älter geworden. Betagt aus zwei Gründen. Einmal ist er schon über die 50, aber nicht viel über die 50 hinaus. Vielleicht ist er schon 60, aber kaum mehr. Er ist also nicht besonders alt und doch ist er älter geworden, als er es war, als er noch jung und frisch war und dem Herrn Jesus begann nachzufolgen. Dort war er voller Eifer. Inzwischen hat er sehr viel Energie investiert in den Dienst des Herrn. Er ist aber auch aus einem zweiten Grund schon betagt, weil sein Dienst ihn sehr stark mitgenommen hat. Durch allerlei Wetter ist er hindurchgegangen, durch allerlei Situationen. Er ist durchgepeitscht worden, die 40 weniger 1, das heißt 39 Mal Hiebe. Dreimal schreibt er an die Korinther. Das hat er zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon hinter sich. Er hat Schiffbruch erlitten. Das heißt, das Leben hat sehr viele Tage, die ihm sonst gegönnt gewesen wären, bereits von ihm gefordert. Und so ist er von dort her ein Betagter. Das Zweite, das er nennt, ist etwas Spezifisches, das ihn auch älter macht, jeden Tag. Wenn er einen Tag hinter sich hat, wegen der Gefangenschaft, sind es vielleicht schon zwei oder drei. Denn die Gefangenschaft Roms war keine einfache. Stellen wir uns vor, alleine, auch wenn er in einem Haus jetzt noch immer noch wohnt, alleine die Tatsache, dass er ständig gekettet ist an einen Soldaten. Das war schon schwer für den Soldaten. Ich möchte nicht der Soldat sein, der da immer Wache stehen musste, mit einer Kette an seiner Hand. Und Paulus, der ist wenigstens, dem ist die Kette weggenommen, er kann zurückgehen in die Baracke und kann sich dort ausschlafen. Paulus kennt kein Privatleben im letzten Sinne. Immer ein Soldat neben ihm. Und diese schwere Kette, Tag aus, Tag ein. Ich bin ein Gefangener, Philemon, und du weißt auch warum. Meine Fesseln gehören dem Evangelium, der Christusbotschaft, der guten Botschaft. So nennt er sie. In den Fesseln der guten Botschaft. Einige Verse später. Ich bin ein Gefangener. Aber du weißt warum. Und du weißt also, was sich mit diesem Namen, den du kennst, Paulus, er hat dich zum Herrn Jesus geführt. Er ist dein Freund. Und du weißt, was mit diesem Namen verbunden ist. Im Moment. Ich bin ein alter Mann geworden. Nicht im Kalender nach. Und doch bin ich ein alter Mann, betagt, und ich bin gefangen. Würdest du bitte meinem Anliegen, meinem Wunsch entsprechen? Ich plädiere für Onesimus. Das ist seine Bitte. Das sind die Gründe, weshalb er so kommt. Wie meldet er sein Anliegen an? Nun, ich habe es schon gesagt, er ruft auf. Er kommt nicht auf irgendwelche, überhaupt keine negative Weise. Er kommt auf eine positive Weise. Die Verse 10 bis 13 zeigen uns dieses. Ich rufe dich auf, betreffs meines Kindes, das ich in meiner Gefangenschaft zeugte, Onesimus und so weiter. In Vers 9 hatte er das schon gesagt. Wegen der Liebe rufe ich Liebe auf. Dasselbe Wort dort. Er bittet. Er befiehlt nicht, er bittet. Du musst nicht, Philemon, durchaus nicht. Ich komme einfach wie ein Bittender. Ich zwinge dich nicht. Du bist vollkommen frei, Nein zu sagen. Aber bitte, hier sind die Gründe. Und wer kann dann ausschlagen, nicht wahr? Wer kann dann ablehnen? Diese Bitten sind, diese Gründe sind so schwerwiegend, vielleicht schwerer als irgendein Befehl gewesen wäre, nicht wahr? Wer kann dann widerstehen? Ich nehme an, Philemon konnte nicht widerstehen, Gott sei Dank. Aber das sind die Anliegen oder die Gründe, die auch Gott uns entgegenbringt. Auch Christus wurde ein Gefangener. Auch Christus kennt in seinem kurzen Leben die Betagtheit. Aus der Mitte des Lebens ist er herausgeritten, gerissen worden. Jesaja sagt, sein Angesicht ist so entstellt worden, dass er nicht wie ein Mensch zu erkennen war. Man hat das Antlitz eines Menschen bei ihm nicht mehr erkennen können. So zerrissen, so verblutet, so verkratzt, so verschändet, verspuckt und so weiter, verschlagen. Paulus gibt uns hier ein Bild vom Herrn Jesus, aber es ist natürlich kein vollkommenes Bild. Das kann keiner von uns abgeben. Er ruft auf und dann erzählt er ein wenig über Onesimus. Kennt Philemon diesen jungen Mann nicht? Nicht so, wie er jetzt ist. Diesen Onesimus kennt er nicht. Und Paulus findet es gut, etwas über den Onesimus zu sagen, der jetzt nach Kolosse kommt. Ich weiß nicht, wo Onesimus war, als Paulus den Brief las. Ich möchte annehmen, dass Philemon ihn noch nicht gesehen hat. Ich möchte annehmen, dass Tychikus den Brief abgeliefert hat und Onesimus irgendwo noch wartete auf die Reaktion. Tychikus überreicht, können wir annehmen, den Brief. Philemon liest ihn. Aha, auch ein Abwehr gerichtet. Dann muss ich den Brief wohl mit der Frau lesen. Archippus? Aha, naja, dann muss ich ihm den auch zeigen. Der Gemeinde in deinem Hause, oh weh, müssen die das dann alles wissen? Ja. Und denn jetzt erzählt er von diesem Onesimus. Nehmen wir an, er liest jetzt zum ersten Mal. Paulus ist sehr rücksichtsvoll vorgegangen. Er schreibt erst einiges und dann ganz am Ende dieser Bitte oder dieses Anliegens, dieser Formulierung, nennt er den Namen Onesimus. Hätte er ihn am Anfang genannt, wäre vielleicht in Philemon etwas hochgekommen. Aber Paulus hat ihn eingestimmt mit der Liebe des Christus, die in ihm pulsierte. Und jetzt kommt dieser Name und er ist bereits vorbereitet, ihn zu hören. Onesimus, rufe ich dich auf betreffs meines Kindes. Onesimus ist jetzt, wir wissen nicht, wo er herkam, wo er ihn gekauft hat. Aber jetzt gehört er jemandem, den Philemon sehr gut kennt. Und dieser behauptet, sein Vater zu sein. Und der Vater von Onesimus richtet sich jetzt an Philemon. Aber Philemon sagt, aber er ist auch mein Vater. Er hat mich auch zum Herrn geführt. In diesem Brief begegnen uns, oder dieser Brief, besser so gesagt, dieser Brief ist ein Zeugnis von den überraschend wunderbaren Fügungen und Führungen Gottes im Leben von Menschen. Stellen wir uns einmal die Lage so vor. Paulus evangelisiert irgendwo, vielleicht in Ephesus, so nimmt man an. Und zu diesen Versammlungen im Hause eines, der dort einen Saal hat, oder war es schon früher, als er in der Synagoge war, wir wissen nicht wann, aber später hat er ja in diesem Saal evangelisiert, möglicherweise über die Mittagszeit, wo andere sich ausruhten von der Vormittagsarbeit und sich vorbereiteten für die Nachmittagsarbeit. Über die Mittagszeit, eine längere Pausezeit, nimmt Paulus, ohne auszuruhen, die Gelegenheit zu evangelisieren. Manche kommen, sie hören die Botschaft, viele kommen, verlassen ihre Arbeit, nehmen auch nicht Pause und hören zu. Und eines Tages ist ein Geschäftsmann aus Kolosse da. Er tätigt seine Geschäfte, vielleicht hat er eine Schafsherde und hat hier Wolle in Ephesus abgeliefert. Und bevor er nach Hause fährt, denkt er so, ich kann ja auch mal da vorbeigehen. Aller Mund redet von diesem Juden aus Israel und der soll Gutes sagen können. Ja, da könnte ich auch mal vorbeigehen. Und er bekehrt sich. Fährt nach Hause. Und er fängt an, für Jesus zu leben. Wir wissen nicht, aus welchem Grunde Onesimus abhaute. Vielleicht hat Philemon ihm etwas anvertraut. Als Christ jetzt. Vielleicht ist er hinter ihm her gewesen mit dem Zeugnis von Jesus und Onesimus wollte gar nicht hören. Auf jeden Fall ist Onesimus eines Tages weg, verschwunden. Ja, es kommt halt vor. Sklaven laufen manchmal weg. Viele waren weggelaufen. Manche wurden geschnappt, manche vielleicht nicht. Ja, Onesimus läuft weg, kommt mit der Zeit nach Rom und taucht dort unter. Vielleicht arbeitet er im Hafen, wo es Arbeit zu tun gab. Vielleicht war er irgendwo ein Dienstbote, wir wissen es nicht. Vielleicht kam er in Berührung mit Christen, die von Paulus wussten. Und vielleicht hat ein Kollege auf dem Arbeitsplatz ihn mal mitgenommen. Du, ich kenne hier jemanden, der würde sehr lieb mit dir umgehen. Und der hätte auch etwas zu sagen. Es lohnt sich, sich mit ihm zu unterhalten. Dann machen sie einen Besuch im Hause des Paulus, wo er Gefangener ist, mit diesem römischen Soldaten. Und Onesimus bekehrt sich. Wir wissen nicht, wie lange es brauchte. Aber er beugt seine Knie vor Jesus. Und er fängt an, Paulus zu dienen. Inzwischen ist er ja quasi ein freier Mensch. Aber dann kommt der Tag, wo sie sich darauf einigen, Onesimus müsste eigentlich zurück nach Kolosse. Und Paulus hat vielleicht schon einen Brief an die Gemeinde geschrieben. Tychikus soll ihn mitnehmen. Vielleicht ist der ephesische Brief, der Brief an die Epheser, auch schon fertig. Man kann es annehmen. Und der soll von Tychikus an verschiedenen Orten abgegeben werden. Man darf ihn abschreiben. Es scheint ein Rundbrief gewesen zu sein. Am Ende des Kolosserbriefes schreibt er an die Kolosser, wenn der Brief, den die Laodikeer haben, gelesen worden ist bei ihnen, dann sorgt dafür, dass ihr ihn auch bekommt. Er sollte eben rumgereicht werden. Es war ein allgemeiner Brief. Und wir dürfen annehmen, das war der Epheserbrief. Und übrigens, gebt auch euren Brief, ihnen in Laodikea zu lesen. Also es könnten drei Briefe sein, die Tychikus, mit denen er anvertraut war. Nun reisen sie zusammen, vielleicht noch ein oder zwei andere Mitarbeiter. Onesimus ist in guter Gesellschaft und fällt auf diese Weise nicht auf. Niemand ist hinter ihm her und sie kommen in Kolosse an. Tychikus meldet sich bei Philemon. Philemon liest den Brief. Onesimus? Ausgerechnet bei Paulus? Paulus hat ihn zum Herrn geführt. Paulus hat mich zum Herrn geführt. Ich kam zum Herrn in Ephesus. Er kommt zum Herrn in Rom. Diese Führungen Gottes im Leben des Paulus, im Leben des Philemon, im Leben des Onesimus. Gott weiß, die drei zusammenzubringen, auf irgendeine Weise. Paulus rechnet damit, nach Kolosse zu kommen. Er war noch nicht da gewesen. Aber jetzt will er einmal wirklich diesen Ort besuchen und hofft also, Philemon und Onesimus beide dort zu treffen. Wunderbare Wege Gottes. Onesimus, mein Kind im Evangelium, so nennt er ihn. Im Gegensatz zu früher, sagt Paulus, ist dieser jetzt brauchbar. Er hieß nützlich, aber er war offenbar unnütz gewesen. Aber im Gegensatz zu früher ist er jetzt nützlich. Und ich kann dir sagen, warum. Er ist es in meinem Leben gewesen. Er hat mir gedient und er ist mir wirklich nützlich gewesen. Und er kann sagen, ich hätte ihn am liebsten bei mir behalten. Aber nein, er soll auch dir nützlich werden. Und jetzt, wo er Christ geworden ist, wird er dir noch viel nützlicher werden, als er es je gewesen ist. Immerhin war er sein Sklave gewesen und hat ihm gedient, ob gut oder schlecht. Also er erzählt ihm etwas über Onesimus und sagt, er ist jetzt ein Mann, den du gebrauchen kannst. William MacDonald sagt zu der Person von Onesimus als Christ Folgendes. Man sagt, dass zur Zeit des Neuen Testamentes christliche Sklaven einen höheren Preis erzielten als andere, die verstanden, mit einmal zu arbeiten. Ja? Die waren motiviert. Paulus sagt zu den Sklaven, tut euren Dienst nicht nur, wenn Menschen euch anschauen, wenn die zuschauen und Acht auf euch geben, sondern dient dem Herrn Christus. Leistet ihm Sklavendienst. Ja, wenn man es für den Herrn Jesus tut, dann dürfte der Herr des Sklaven, der menschliche Herr, der es im Fleisch ist, sicherlich auch zufrieden sein. Und Paulus sagt in Vers 11, ich schicke ihn jetzt zurück. Vorhin dir unbrauchbar, nun aber dir und mir wohlbrauchbar, den ich dir zurückschicke. Hier haben wir ebenfalls ein Bild von Jesus. Jesus übernahm unsere Schuld vor Gott. Aber wir sind, Entschuldigung, ich habe das falsch gesagt. Jesus übernahm unsere Schuld vor Gott, aber wir sind verpflichtet, unsere Schuld vor Menschen nach Möglichkeit wieder gut zu machen. Das heißt, wenn Onesimus nach dem römischen Gesetz Philemon gehört, dann darf Paulus ihn eigentlich nicht für sich behalten. Wie brauchbar er auch für ihn ist. Die Tatsache, dass Onesimus Christ geworden ist, absolviert ihn nicht. Das heißt, er befreit ihn nicht von der Aufgabe, wieder gut zu machen. Die Schuld, die Jesus auf sich genommen hat, ist die Schuld vor Gott, nicht unsere Schulden vor Menschen. Die müssen wir schon erstatten. Wenn wir uns verschuldet haben, haben wir nach Möglichkeit, es wieder gut zu machen. Wir sprechen jetzt nicht von Sünden, sondern einfach von Schuldigkeiten. In Vers 12 lesen wir von der Bitte des Apostels. 12 Anfang und 12 Ende. Nimm du ihn zu dir. Nimm du ihn zu dir. Das ist mehr als nur, nimm ihn auf. Nimm ihn an und nimm ihn zu dir hin. Umarme ihn. Nimm ihn wirklich auf, wie du einen Gast aufnehmen würdest. Nimm ihn zu dir hin, sagt der Apostel. Und dann in Vers 12 und 13, in der Mitte von Vers 12 und Vers 13, teilt er dem Philemon mit, was Onesimus für ihn selbst bedeutet. Vers 12, nimm du ihn, der mein Innerstes ist. Auch das ist ein Bild von Jesus. Jesus ist das Herzstück Gottes. Wir nennen ihn die zweite Person der Dreieinigkeit Gottes, das Herz Gottes. Gott hat seinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er mit ihm nicht uns alles schenken? Jesus war das Innerste Gottes und Gott hat ihn hergegeben. Und so ist Paulus. Onesimus ist ihm ans Herz gewachsen. Onesimus ist für Paulus sein Innerstes. Und er sagt zu Philemon, nimm Onesimus so auf, wie wenn du mich als Busenfreund aufnehmen würdest. Denk an David und Jonathan, die Busenfreunde waren. Denk daran, welche Freude sie gehabt haben, wenn sie einander wieder sahen. Bitte, freue dich, wenn Onesimus kommt und nimm ihn zu dir, weil er mein Innerstes ist, den ich für mich selbst behalten wollte, damit er für dich mir diente in den Fesseln der guten Botschaft. Er sagt noch einmal, er ist mir dienstbar, aber ich schicke ihn jetzt dir zurück. Und nun in den Versen 14 bis 16 fügt Paulus eine weise Erklärung an, die ebenfalls eine Hilfe für Philemon sein soll. Wie lautet die Erklärung? Vers 15 Anfang. Aber ohne deine Kenntnis wollte ich nichts tun. Das hat eine juristische Seite und das hat eine christliche Seite, wie so manches in diesem Brief. Rein juristisch gesehen traf dieses zu. Er durfte nichts tun, ohne dass Philemon es wusste, denn der Mann gehörte Philemon. Er war sein Besitz. Aber ganz besonders von der Beziehung zu Jesus her war es nicht angebracht. Mit der Zeit musste er ihn gehen lassen, wie wertvoll er ihm auch war in Rom in seiner Gefangenschaft. Onesimus, ich halte viel von dir, du bist mir dienstbar gewesen, du hast viel für mich getan, du bist ein fleißiger junger Mann gewesen, aber du musst zurück, du gehörst meinem Freund Philemon, aber ich werde mich für dich einsetzen, wird er sehr wahrscheinlich hinzugefügt haben. Wie begründet nun Paulus diese Aussage? Ohne deine Kenntnis wollte ich nichts tun. Genügt das nicht an und für sich? Ist das nicht klar? Aber Paulus ist ein weiser Mann und er kann Argument für Argument anhäufen, in weiser und liebevoller Weise, damit deine gute Tat nicht eine aus der Notwendigkeit sei, sondern aus der Freiwilligkeit, denn bald möchte man annehmen, er sei von dir deswegen für eine Zeit getrennt, damit du ihn für immer besäßest, nicht länger als Sklaven, sondern über einen Sklaven hinaus, als geliebten Bruder, vor allem mir, wie viel mehr aber dir, beides im Fleisch und im Herrn. Diese Verse sind rein sprachlich etwas schwierig. Leider habe ich nicht genügend Zeit, sie wirklich zu besprechen, aber ich will versuchen, sie wenigstens etwas klarer zu machen. Die Frage lautet, wie begründet Paulus diese Aussage, er wolle nichts ohne die Zustimmung, wenigstens die Kenntnis von Philemon tun? Er gebraucht das Wörtchen damit in Vers 14 und das Wörtchen denn in Vers 15. Und das Wörtchen denn in Vers 15 führt eine längere Grundangabe an. Also nehmen wir die beiden. Vers 15 zuerst. Vers 14 mit, Entschuldigung. Paulus begründet seine Aussage, er möchte nichts ohne die Kenntnis von Paulus von Philemon tun. Er begründet es damit, mit dem Grundsatz der Freiwilligkeit. Philemon soll nicht gezwungen werden, er soll freiwillig handeln. Er soll überhaupt nicht unter Zwang gestellt werden. Dies ist eine grundsätzliche Regel in unseren christlichen Kreisen. Niemand sollte einen anderen zwingen. Die Gemeinde Jesu kennt nicht das Gesetz wie das Alte Testament. Sie kennt die Bibel, die diese Gesetze enthält. Aber die Gemeinde Jesu, entgegen der Aussage von Luther, hat kein Recht, sich selbst Gesetze zu machen. Vorschriften. Sie ist verpflichtet, die Bibel zu lehren und was in der Bibel steht, und sie ist verpflichtet, sie ist auf die Bibel verpflichtet, aber sie darf nicht zusätzlich irgendwelche Gebote noch machen, auch nicht darf sie aus den Satzungen der Bibel oder aus den Vorschriften der Bibel irgendwelche besonderen Gesetze machen, was viele Gemeinden aber tun. Kein Christ soll unter Zwang gestellt werden, auch nicht unter Vereinszwang. Man bildet einen Verein aus einer Gruppe von Christen und dann hat man Regeln für diesen Verein. Unter diesen Umständen bist du hier Mitglied, Entschuldigung. als ob er dann ein Außenseiter bliebe, wenn er nicht nach den Regeln handelte. Denn wer außerhalb der Gemeinde ist, gilt nicht als Christ. Oder wollte man zwei Gemeinden haben? Was man ausdrücklich auch sagt. Die da draußen, die große, und dann noch die Lokalgemeinde, was die Schrift nicht kennt. Ja? Die Schrift kennt nur eine Gemeinde. Und wer in dieser Gemeinde ist, der ist Glied. Der ist Glied jeder Gemeinde. Jeder Gemeinde. Er darf hingehen, wo er will. Er ist Mitglied der Gemeinde Jesu. Der Gemeinde Jesu an jedem Ort. Ich kann nach Spanien gehen. Ich kann nach Rio de Janeiro gehen. Ich kann nach Moskau gehen. Ich bin immer Mitglied der Gemeinde Jesu, der örtlichen Gemeinde Jesu dort. Die mögen das nicht anerkennen. Aber ich bin voll Mitglied, habe volles Mitspracherecht in jeder Gruppe von Christen, weil ich Christ bin. Wir sollten uns das einmal zu Gemüte führen, wie wichtig das ist, dass wir alle wirklich Leib Jesu sind, und zwar nur das und nichts mehr. Wir sagen einander das Wort Gottes, wir rufen einander das Wort Gottes auf, aber jeder ist frei, hinauszugehen, wie wenn es ihn gar nicht berührt hätte. Und auch Sie können heute Abend nach Hause gehen, wie wenn Sie nichts gehört hätten. Es muss keinen Unterschied in Ihrem Leben machen. Es darf aber, wenn der Heilige Geist mich erfasst hat. Gott zwingt keinen, Christ zu werden. Er zwingt keinen, in den Himmel zu kommen. Und doch kennt er die Seilen der Liebe, wie Paulus sie hier kennt, beim Philemon. Ja? Er zieht ihn mit Seilen der Liebe. Und diese Seilen sind viel kräftiger als irgendein Zwang. Und sie machen uns frei. Wir sind freiwillige Mitglieder der Familie Gottes. Es ist etwas anderes hier als unter dem Gesetz. Jakobus bekannte, keiner von uns hat diese schwere Last tragen können. Warum wollen wir jetzt noch ein Joch auf unsere Brüder und Schwestern aus den Heiden legen? Wir sind ja Juden. Uns ist das Gesetz gegeben worden, könnte er sagen. Und wir haben es nicht einhalten können. Es war ein zu schweres Joch. Und jetzt wollen wir dieses Joch noch auf jene jungen Christen legen. Nein, sagt er, so wollen wir nicht vorgehen. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, schrieben sie dann, nichts von euch zu erwarten, als nur, bitte passt euch an und nehmt Rücksicht auf unsere schwachen Brüder im Judentum. Und? Das haben sie gern aufgenommen und sie haben sich gefreut. Und was steht in der Apostelgeschichte 16 geschrieben? Menschen bekehrten sich. Ja, bei solchen Leuten wollen wir auch dabei sein, ja? Das zieht. Die Liebe zieht. Die Freiwilligkeit zieht. Er gebraucht den Grundsatz, das Argument der Freiwilligkeit. Und jetzt begründet er sogar diesen Beweggrund. Und die Freiwilligkeit begründet er mit einem weiteren Grundsatz. Und dies ist ein schwerwiegender. Die Freiwilligkeit begründet er mit dem Grundsatz der Bruderschaft. Warum Freiwilligkeit? Warum nichts tun ohne Kenntnis des Philemon? Weil er freiwillig handeln soll. Warum freiwillig? Wegen der Bruderschaft. Und was ist das für eine Bruderschaft? 15 und 16. Denn bald möchte man annehmen, er sei von dir deswegen für eine Zeit getrennt, damit du ihn für immer besäßest. Interessant. Wir beachten diesen zwei Versen 15 und 16 folgendes. Erstens, wie die Flucht des Onesimus umschrieben wird. Das heißt, wir haben es hier mit einem Hören zu tun. Philemon, Onesimus, Paulus stehen unter der Fügung eines der das Leben aller drei auf besondere Art und Weise geführt hat. Er sagt nicht, er ist von dir weggelaufen, er ist dir davongelaufen, er ist geflohen. Nicht so beschreibt er das, sondern er sagt, er ist von dir getrennt worden. Wohl uns, wenn wir in den Zuständen, in den Vorkommnissen des Alltags, auch bis in das Kleinste, die Hand Gottes erkennen. Es war nicht recht, von Onesimus wegzulaufen. Aber Gott gebraucht auch die Flucht eines Sklaven. Er wird es sicherlich so geführt haben, dass er, und er hat es zugelassen, dass Onesimus entflohen ist. Er wusste, wie er diesen Mann erreichen konnte. Gott liebte Onesimus und er wollte ihn retten und hat ihn so geführt. Er kann auch auf eine solche Art und Weise führen. Und für Philemon war das auch eine Führung Gottes. Es war nicht gerecht, von Onesimus es zu tun, aber für Philemon war es eine Fügung Gottes. Wenn jemand in unserem Hause einbricht, ist das nicht gut, ist es etwas Böses. Aber für uns ist es eine Führung Gottes. Gott hat es zugelassen. Gott hat die Sünde in die Welt kommen lassen. Und jetzt haben wir es mit ihr zu tun. Wir haben es mit einem gerechten Gott zu tun. Und weil wir es mit ihm zu tun haben, lernen wir, miteinander umzugehen. Denn wir sind alle vor ihm nur Brüder. Keiner ist höher als der andere gestellt. Es will gelernt werden, die Hand Gottes in irdischen Umständen zu sehen. Aber auch angesichts des Todes ist dieser Ausdruck ein Trost. Jemand stirbt und wir können auch dieses Wort von Paulus dort anwenden. Er ist deshalb von uns getrennt worden für eine Zeit, damit eines Tages wir diesen wieder auf ewig hätten. Ja. Ob es Führungen sind während unseres Lebens oder am Ende unseres Lebens, alle unsere Umstände sind von Gott so gefügt oder geführt. Dann spricht er von einer zweifachen Bruderschaft, Mitte Vers 15 und Vers 16. Er sei von dir deswegen für eine Zeit getrennt, damit du ihn für immer besäßest. Und Vers 16, nicht länger als Sklaven, sondern über einen Sklaven hinaus, als geliebten Bruder, vor allem mir, wie viel mehr aber dir, beides im Fleisch und im Herrn. Zunächst spricht Paulus von einer Bruderschaft zwischen Onesimus und Paulus. Er ist ein Bruder von Paulus geworden. Er ist ihm ein lieber Bruder geworden. Und dann ist Onesimus ein Bruder von Philemon geworden. Aber in welchem Sinne? Paulus nennt die neue Bruderschaft in Christus ein Besitz, und zwar einen ewigen Besitz. Damit du ihn besäßest, für immer, als Bruder. Wenn wir Brüder und Schwestern in Christus sind, durch die Wiedergeburt, dann gehören wir einander. Wir sind Glieder voneinander, sagt Paulus. Die Glieder gehören einander, sie besitzen einander. Dies ist meine Hand, dies ist die Hand des Armes. Die Finger sind die Finger dieser Hand und diese Finger sind die Hand dieser, die Finger dieser Hand. Ich gehöre euch und ihr gehört mir. Bruderschaft heißt, nicht nur gemeinsame Eltern zu haben, sondern es heißt, wir gehören zueinander. Besitz, ewiger Besitz, sagt Paulus. Das ist ein Argument, das er ins Feld führt. Philemon, ich schicke dir deinen Bruder zurück. Er ist dein Bruder. Du besitzest ihn als Bruder. Ja. Das will überdacht werden, nicht wahr? Die neue Bruderschaft ist ein Besitz und ein ewiger Besitz, um nie voneinander getrennt zu werden. Das Weitere, das von dieser Bruderschaft zu sagen ist, sie macht Sklaven und Herren zu geliebten Brüdern. Vers 16 Anfang, nicht länger als Sklaven, sondern über einen Sklaven hinaus. Er mag Sklave sein, aber er ist nicht nur Sklave, er ist mehr als ein Sklave, er ist ein Bruder von Philemon. Und das macht einen großen Unterschied. In Christus werden Sklaven und Sklavenhalter zu Brüdern auf gleicher Ebene. Wegen Golgatha. Der Boden am Fuße Golgathas ist eben. Da steht keiner höher als der andere. Da werden wir zu Brüdern und Schwestern. Ob Sklave oder Herr, ob reich oder arm, welcher Farbe wir auch angenommen haben. Wir sind dort Brüder. Und diese Bruderschaft hebt den Sklaven als Bruder im Herrn zur menschlichen Bruderschaft hinan. Das heißt, Onesimus wird Bruder von Menschen. Lesen wir Vers 16 noch einmal, den letzten Teil. Vor allem mir, wie viel mehr aber dir, beides im Fleisch und im Herrn. Was soll das heißen? Du besitzest ihn, er ist dein Bruder, im Herrn Jesus natürlich, aber nicht nur im Herrn Jesus, im Fleisch. Onesimus ist jetzt ein Bruder im Fleisch, nicht nur Sklave im Fleisch. Paulus nennt die Herren, Herren im Fleisch, das heißt, menschlich gesehen sind sie eure Herren, aber geistlich ist Jesus Christus euer Herr und ihr seid seine Sklaven. Aber jetzt kommt Paulus mit einem sonderbaren Ausdruck. Onesimus ist Bruder des Philemon im Fleisch. In welchem Sinne? Wenn wir in Christus sind, wenn wir zu Christus kommen und in Christus sind, dann werden wir unseres Standes, unserer Niedrigkeit enthoben, aus dieser Niedrigkeit enthoben. Und wir sind nicht mehr das, was die anderen Menschen meinen, dass wir sind. Sie mögen uns immer noch als solche betrachten. Sie mögen uns verachten. Aber wenn wir unsere Augen auf Christus richten, dürfen wir wissen, in Jesus Christus sind wir wahre Menschen. Die Frau ist ein wahrer Mensch, das Kind ist ein wahrer Mensch, die Magd ist ein wahrer Mensch, der Sklave ist von der Ebene des Tieres erhoben worden zur Ebene des Menschen und er ist wieder Mensch, wie Gott den Adam schuf. Im Fleisch ist er Bruder von anderen Menschen geworden. Dem kommt keine Psychologie nahe. Wir könnten noch so viel Psychologie haben und von Selbstimage sprechen. Es genügt nicht, um das zu erreichen, was das Evangelium erreichen kann, weil Jesus in die Sklaverei, in den Tod hineingegangen ist, um uns aus der Grube herauszuholen und auf seine Ebene zu setzen. Der noch viel tiefer hineinging als Onesimus in seiner Sklaverei. Der dort uns alle abgeholt hat von der Grube der Hölle und uns dann mitgenommen hat in die Höhe des Himmels, zusammen mit ihm, zur Seite des Vaters. Wir sitzen in Christus zur Rechten Gottes. Der macht uns innerhalb dieser schmalen menschlichen Lebenszone zu wahren Menschen. Wenn wir schon das sind, aus dieser Grube herausgeholt und in den Himmel versetzt werden, in diesem Herrn dürfen wir uns hier in dieser kurzen Zeit wirklich als Menschen betrachten. Und dann können wir leiden. Dann kann Paulus auch die Kette erleiden. Denn es ist alles Lüge. Es ist alles Lüge. Er ist kein Gefangener Roms. Er weigert sich, Gefangener Roms genannt zu werden. Er ist Gefangener Jesu Christi. Und Onesimus ist nicht mehr Sklave von Philemon. Er ist leibeigener Knecht Jesu Christi, ein befreiter Jesu. Von unserer Warte, von unserer Stellung in Christus aus, dürfen wir in Freiheit jede Bedrängung auf uns nehmen, wissend, dass die Freiheit in Christus uns nie binden kann. Kein Wunder, dass unsere Vorväter, die leiden mussten in Gefängnissen, Martyrium erleiden mussten, dass sie von dieser Himmelssicht, von dieser Himmelswarte aus all dieses Leiden auf sich nehmen konnten. Es konnte ihnen nichts anhaben. Sie waren frei. Sie waren frei. Ich denke, es könnte Polycarp gewesen sein, der sagte, wir werden dich töten. Mach nichts, sagt er. Ich komme in die Freiheit zu meinem Vater. Ja. Die konnten ihn gar nicht unruhig machen. Niemand kann uns unruhig machen. Petrus schreibt an die Christen in seinem ersten Brief, lasst euch nicht einängsten durch ihre Furcht. Habt keine Angst vor ihrer furchterregenden Art. Ja. Bruderschaft. Wir müssen weitergehen. In den Versen 17 bis 20 verstärkt der Apostel seine Bitte noch einmal. Er tut es, indem er sich auf seine Beziehung zu Philemon beruft, Vers 17. Wenn du mich also für deinen Mitteilhabenden hältst, nimm ihn zu dir wie mich. Ja, das haben wir schon einmal gehört, nicht wahr? Nimm ihn zu dir wie mein Innerstes, wie mich. Er wiederholt, was er gesagt hat. Worin liegt aber die Kraft dieser Beziehung? Er nennt sich einen Mitteilhabenden des Philemon. Was heißt das? Warum ist dieses eine Motivation, ein Beweggrund? Warum legt er auch diesen Aspekt seiner Beziehung zu Philemon in die Waagschale, um Philemon zu bewegen, er Onesimus anzunehmen? Worin liegt die Kraft dieser Beziehung, die Mitteilhaberschaft genannt wird? Was ist denn ein Mitteilhabender? Ein Partner. Aber Partner ist viel zu schwach, weil es ein Wort ist, das seine Bedeutung von der weltlichen Beziehung bezieht. Und wir haben hier ein viel größeres Wort. Es kann für Partner gebraucht werden, aber die Partnerschaft, das Mitteilhaben, wovon hier die Rede ist, ist viel mehr als jede irdische Partnerschaft. Wir sind Teilhabende, es könnte dasselbe Wort sein, das der Hebräerschreiber in Hebräer Kapitel 3 gebraucht. Wir sind Mitteilhabende Christi geworden, sagt er. Wir sind ein Teil von ihm geworden. Seine Geschichte ist unsere Geschichte. Sein Leben ist unser Leben. Sein Erbe ist unser Erbe. Wir sind Miterben Christi. Mitteilhabende sind wir auch an seiner Aufgabe der Weltevangelisation. Die Bibel sagt, Christus predigt, wenn Missionare predigen. Wir sind Mitprediger, Mitverkündiger mit Jesus Christus. Mitteilhabende seines Lebens, seiner Aufgabe, seiner Zukunft. Ja, auch seiner Vergangenheit. Und von daher sind wir Mitteilhabende voneinander. Wir alle sind zusammen Mitteilhabende Jesu. Und wenn du mich so betrachtest, sagt Paulus zu Philemon. Glaubst du, ich bin ein Christ? Glaubst du? Das wäre fast das letzte Argument, nicht wahr? Wenn nichts anderes zieht, ja, dann sollte dieses ziehen. Du glaubst doch, ich bin ein Christ. Du glaubst doch, ich bin in Christus. Und ich teile sein Leben. Ich teile seine Zukunft, trotz meiner Gefangenschaft. Ich teile seine Aufgabe hier in dieser Welt. Und du bist ein Teilhabender Jesu Christi. Und wenn du nun wirklich glaubst, dass wir beide Mitteilhabende Jesu sind, bitte, dann nimm auch diesen Onesimus, der so wie du es bist und so wie ich es bin, auch Teilhabender, Mitteilhabender Jesu ist. Er nimmt diesen Onesimus, stellt sich gleichsam vor ihn hin, stellt sich vor Philemon und sagt, komm Philemon, ich habe hier jemanden, nimm ihn wie mich, nimm mich auf. Und dann stellt er den Onesimus gleichsam vor ihn hin. Hier ist er. Dies ist einer genauso wie du und ich, wie Jesus uns betrachtet. Er betrachtet den Onesimus genau wie du mich betrachtest und wie ich dich betrachte in Christus. Ist Philemon entwaffnet? Ich denke längst. Aber er wusste es ja nicht genau. Und vielleicht hat er für mehr Leute geschrieben als nur für Philemon. Vielleicht war Philemon schon im ersten Satz erledigt. Aber wie viele Philemone hat es gegeben in der Geschichte? Christen, die Sklavenhalter waren, sehr viele, und es mit gutem Gewissen taten. Aber die dieses brauchen. Aber es gibt noch andere Arten von Besitztum als nur Sklaverei. Wenn ich es mit christlichen Geschäftsleuten zu tun habe in den Gemeinden und etwas von ihrem Los höre, in unserer Gemeinde zum Beispiel in Esch bei Basel, und höre, wie sie unter Druck gesetzt werden und keinen Dank dafür bekommen, dann sprechen wir schon mal von der neuen Sklaverei. Ja. Es gibt viele Formen gegenseitigen Menschenbesitzes. Manchmal wird der Ehepartner wie ein Sklave behandelt. Manchmal die Kinder. Und es gibt Kinder, die die Eltern wie Sklaven behandeln. Jeder von uns ist irgendwo einmal jemand, der gerne Gott spielen möchte über einen anderen Menschen. Und jeder von uns ist ein Philemon, der diesen Brief braucht. Wir wollen ihn zu Herzen nehmen. Wir haben eine Menge von Paulus zu lernen. Ja, von Philemon, der ja wohl schon längst erledigt war, bei dem Paulus so viel voraussetzen durfte. Paulus erklärt nun seine Bereitschaft, eventuell Schaden zu übernehmen. Vers 18. Wenn er sich aber an dir verging oder dir schuldig ist, stelle das mir in Rechnung. Vers 19. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich werde bezahlen. Er erklärt seine Bereitschaft, eventuellen Schaden zu übernehmen. Warum diese Ungewissheit? Wenn? Weiß Paulus nicht, ob Schaden da ist oder nicht? Offenbar nicht. Und das bewegt mich. Das ist für mich eine Lektion. In der Seelsorge müssen manchmal Fragen gestellt werden, aber bitte nicht unnötige. Paulus muss nicht alles aus dem Leben von Onesimus wissen. Es ist eine ganze Menge, das zwischen Onesimus und Gott sich abgespielt hat und immer noch abspielt. Paulus will genug wissen, um Onesimus zum Herrn zu führen und ihm geistlich zu helfen. Aber er hat offenbar nicht allzu viele Fragen gestellt über sein Verhältnis zu Philemon. Und so darf Paulus mit gutem Gewissen schreiben, und wir müssen Paulus als einen ehrlichen Mann betrachten. Wir dürfen ihm nicht keine Unlauterkeit vorwerfen. Ja? Das muss ein echtes Wenn sein. Wenn das der Fall ist, dass er dir Schaden zugefügt hat, dann übernehme ich den Schaden. Und das hat Jesus für uns getan. Aber an welchen Schaden könnte man denken? Wir fragen uns natürlich. Und es lohnt sich auch, sich Gedanken darüber zu machen. Es könnte sein, dass, wie schon gesagt, dass Philemon dem Onesimus als seinen Sklaven etwas anvertraut hatte. Er sollte irgendetwas an Gut, vielleicht Geld oder ein Schaf oder irgendetwas, war ihm anvertraut und er sollte es irgendwo hinbringen. Vielleicht war er auch auf eine Reise nach Rom geschickt. Vielleicht hat er sich bewährt. Und die Versuchung war für Onesimus einfach zu groß. Ja? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall könnte das ein Grund sein für Schaden, den Philemon durch Onesimus erleiden musste. Vielleicht war es direkter Diebstahl. In jener Zeit haben Sklaven oft etwas aus dem Hause ihrer Sklavenherren entfernt. Ja. Diebstahl war eine bekannte Sünde von Sklaven. Es ist gut möglich, dass Onesimus einfach etwas gestohlen hat und davongelaufen ist. Aber nehmen wir einmal an, es ist weder dies noch das. Schon die Tatsache, dass Onesimus nicht da ist, bedeutet einen Schaden für Philemon. Es ist Arbeitsausfall vorhanden. Das ist ein Schaden für Philemon. Jemand tut nicht seine Arbeit, die er hätte tun sollen. Also, wenn ein Schaden da ist, wenn du meinst, es ist ein Schaden vorhanden, auch das könnte hier bei diesem Wenn eine Rolle spielen. Wenn du immer da, oder wenn du darauf bestehst, es ist ein Schaden da, dann bitte schreibe die Rechnung aus auf meinen Namen und ich werde bezahlen. Welche Bedeutung hat der Hinweis auf das eigenhändige Schreiben in Vers 19? Ich schreibe es mit meiner Hand oder habe es geschrieben mit meiner Hand. Ich, betont, werde bezahlen. Hat Paulus das wirklich mit der eigenen Hand geschrieben? Ja. Aber wie viel? Ist dieses Schreiben, wie der Galaterbrief, auch als ganzer Brief, einer, den er selbst mit seiner Hand geschrieben hat, das war nicht seine Gewohnheit. War offensichtlich sehr beschäftigt und hat meistens diktiert. Er konnte auch nicht gut sehen. Und vielleicht ist seine Hand zitterig geworden durch das viele Leiden. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob er den ganzen Brief eigenhändig geschrieben hat. Das kann sein. Auf jeden Fall fügt er etwas hinein. Wenn er diktiert hat, dann schreibt er dieses, was die Rechnung betrifft, mit seiner eigenen Hand. Und so hatte es jetzt gesetzliche Gültigkeit. Juristisch war das jetzt rechtlich gültig. Paulus hatte angeboten zu bezahlen. Wir wissen nicht, ob Philemon das in Anspruch genommen hat. Man kann es kaum glauben. Paulus fügt etwas hinzu und erwähnt eine Schuld des Philemon. Philemon steht in seiner Schuld. Philemon schuldet ihm sein Leben. Aber, und dies ist interessant, Paulus erwähnt das zwar, aber er erwartet nichts von Philemon an der Stelle. Ich könnte noch davon sprechen, sagt er, dass auch du dich selbst mir schuldest. Aber ich stelle dir keine Rechnung. Du brauchst das nicht zu bezahlen. Da bist du bei mir in keiner Schuld, in keiner Weise. Lass das. Aber er hat es erwähnt. Und Philemon weiß es. Offenbar bezieht sich dieses darauf, dass Paulus ihn zum Herrn geführt hat. Er deutet also die Schuld an, in der Philemon bei ihm steht. Allerdings liegt es fern von ihm, auf die Einlösung dieser Schuld zu bestehen, wie gesagt. Und nun in Vers 20 stellt er sich voll in die Abhängigkeit von Philemon. Vers 20. Ja, Bruder, möge ich von dir einen Vorteil haben im Herrn. Erfrische mein Innerstes im Herrn. Er will, dass er von Onesimus einen Vorteil hat. Er will, dass Onesimus annimmt und dass Onesimus ihm dienen darf. Und so hat Philemon einen Vorteil davon, dass Onesimus Christ geworden ist. Das will er. Aber jetzt stellt er sich selbst in die Abhängigkeit von Philemon und sagt, bitte, ich bin so bedrückt, ich bin müde und ich habe einen so heißen Wunsch, dass du Onesimus nun wirklich annehmen möchtest, ohne dass du ihm Schaden antust. Nimm ihn auf wie mich. Und wenn du das tust, um Jesu willen, meinetwillen, dann wirst du wie eine Pause für mich sein. Dann wirst du mich erfrischen im Herrn. Dann wird das Anliegen, das aus meiner Beziehung zu Jesus geboren war, dann wird, wenn du diesem Anliegen entsprichst, wenn du meiner Bitte entsprichst, dann wirst du für mich eine Erfrischung sein. Eine Freude also. Soweit nun, nein, Vers 21 gehört auch noch dazu. Er bringt sein Vertrauen noch zuletzt zum Ausdruck. Überzeugt von deinem Gehorsam habe ich dir geschrieben, weiß ich doch, dass du über das hinaus, das ich sage, tun wirst. Er weiß es. Er hat großes Vertrauen zu Philemon. Und dieser Schlusssatz befriedigt auch uns. Jetzt wissen wir, was Philemon getan hat. Oder wissen wir es? Dass er etwas getan hat, wissen wir. Dass er dem Apostel Paulus Freude gemacht hat, wissen wir. Aber was wissen wir nicht? Was wissen wir nicht? Ja, wir wissen nicht, ob er Onesimus in die Freiheit entlassen hat. Das wissen wir nicht. Was heißt denn über das hinaus? Vers 21. Ich weiß doch, dass du über das hinaus, das ich sage, tun wirst. Ich möchte das gern gewusst haben. Was ist das? Bedenken wir, dass es sehr gut möglich ist, dass Sklaven zugegen waren, als dieser Brief in der Gemeinde gelesen wurde. Was hören die hier? Hören die von der Möglichkeit der Freilassung? Wird das Wellen schlagen? Welche Wellen? Auf beiden Seiten her müssen wir die Möglichkeit offen lassen. Wir dürfen erwarten oder wir dürfen damit rechnen, dass Philemon ihn freigelassen hat und dass das ein Beispiel gesetzt hat. Vielleicht hat er alle seine Fragen freigelassen. Vielleicht sind sie weiter in seinem Hause geblieben. Wir wissen nicht, welches Echo das gehabt haben mag bei den unbekehrten Leuten. Wir können uns allerlei da vorstellen, auch an Schwierigkeiten, dass das eventuell bereitet haben mag. Auf der anderen Seite, ist das ein Sklave geblieben, dann können wir uns gut vorstellen, dass Onesimus wie ein Kind in der Familie behandelt wurde. denn er war ein Kind in einer höheren Familie. Und die Familie Gottes prägt doch unsere irdischen Familien, nicht wahr? Wir wissen es nicht genau. Und noch die Schlussworte, lassen Sie mich die lesen. Der Brief, das Hauptanliegen ist zu Ende. Nun kommt der Briefschluss, der dritte Teil, der kleinere. Zugleich bereite mir auch eine Unterkunft, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch geschenkt werde. Onesimus wird dem Philemon geschenkt und Paulus will auch ein Geschenk für Philemon sein. Gott gebe es, dass wenn wir einander wiedersehen, wir werden manchmal getrennt voneinander und sei es nur für eine Stunde, dass wir füreinander immer wieder ein Geschenk sind und nicht eine Last. Paulus will dem Philemon geschenkt werden durch die Gebete. Nehmen wir diese Hoffnung ernst. Paulus erwartet die Freilassung und wir glauben, eine ähnliche Formulierung, ja eine stärkere, haben wir im Philipperbrief. Wir dürfen erwarten, dass Paulus in die Freiheit entlassen wurde und dass er sowohl nach Philippi als nach Kolossi gekommen ist und dort ins Hause aus des Philemon kam, zur Gemeinde in Kolossi. Und wenn Onesimus noch da war, was er sicherlich dann gewesen ist, wenn er nicht inzwischen schon wieder zurückgeschickt wurde nach Paulus in Rom, auf jeden Fall werden sie sich wieder getroffen haben. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus. Markus, der inzwischen ein Brauchbarer geworden ist, auch er war ja untauglich eine Zeit lang. Und auch er ist ein Onesimus, ein Nützlicher geworden, versöhnt mit Paulus. Aristarchus, der auch die Gefangenschaft, wenn ich mich richtig entsinne, mit Paulus einmal teilt. Demas, der allerdings später untreu wurde, Lukas, der Arzt, so wird er an anderer Stelle genannt, einer der treuen Mitarbeiter von Paulus, meine Mitarbeiter, für die er dankbar ist. Und jetzt der Schlussgruß, die Gnade unseres Herrn, Herr steht hier in betonter Stellung, Komma. Nicht nur Titel für Jesus Christus. Die Gnade unseres Herrn sei mit eurem Geiste. Wer ist denn dieser Herr? Frage. Die Antwort gibt Paulus. Er ist Jesus Christus. Das heißt, die Gnade eines, der Herr ist. Die Gnade unseres Jesus Christus, der unser Herr ist. Seine Gnade sei mit uns. Gnade erfahren wir in der Qualität Jesu als von Jesus als einem Herrn. Er verfügt über alles, das im Himmel und auf der Erde ist. Er ist der Herr von allem und er kann Gnade geben für alles. Diese sei mit Geist, mit eurem Geiste. Dort, wo sich das Christenleben wirklich abspielt, nicht im irdischen Bereich, nicht in Ketten, nicht in einem Gefängnis, nicht in der Sklaverei, nicht beim Sonnenschein, sondern dort, wo wir eines Geistes sind mit Gott, dort ist das eigentliche Leben und dort brauchen wir zuallererst Gnade. An der Basis, in der eigentlichen Beziehung zum Herrn. In einigen Handschriften steht deinem Geiste, aber der bessere Text lautet wohl eurem Geiste. Das heißt, Paulus würde hier die ganze Gemeinde einschließen. Und wenn andere Christen diesen Brief zur Kenntnis genommen haben, und das werden sie, denn er ist ja aufgehoben worden für uns, dann darf jeder, der diesen Brief liest, seinen Namen hier hineinschreiben, mit meinem Geist. Paulus hat ein Gebet gesprochen in der Gegenwart Gottes. Seine Gnade möge mit uns sein. Und dann fügt er das aramäische Amen hinzu. Wahrlich. Dass ein Satz in sich ist, am Ende des Römerbriefes. Wahrlich, so bist du, so sei es. Alles, was du gesagt hast, alles, was du bist, Amen. Und wir wollen Amen sagen zu diesem Brief und zu allem, das er uns geschenkt hat. Ich danke für die Aufmerksamkeit, auch wenn ich sie heute Abend etwas mehr in Anspruch genommen habe, ganz besonders. Amen. Wir wollen zusammen beten. O Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du deinen himmlischen Raum und deinen himmlischen Vater, deine himmlischen Anbeter, deine himmlischen Begleiter verlassen hast, arm geworden bist, unser Gefängnis auf dich genommen hast und dann uns in die Befreiung geführt hast. Gefangenschaft, gefangen geführt. Und wir sonnen uns, Herr, in dieser Gefangenschaft bei dir, denn sie ist eine Geborgenheit in und mit dir. Danke, Herr, dass wir in dieser Geborgenheit sein dürfen, in welche Gefahr wir auch geraten mögen, im irdischen Leben. Danke, Herr, dass wir eines Geistes, eines Lebens mit dir sein dürfen und von dort her allem begegnen dürfen, das von dir vor uns gestellt wird. Herr, ich bitte dich, wir haben jetzt dein Wort uns vor Augen geführt, zu Gemüte geführt. Wir haben uns die Zeit genommen, es zu bedenken. Aber Herr, dieses Wort will so schnell sich verflüchtigen. Bitte, Herr, lass es mit uns gehen und lass es Wirklichkeit werden, dass wir eins mit dir sind und von dir und aus dir leben, dass deine Gnade ausreicht. Und lass uns dich nicht so schnell vergessen, wenn wir aus diesem Raum gehen in andere Umstände, in andere Lagen. Danke, Herr, dass du mit deinem Segen mit uns gehst, denn du bist unser Hirte. Amen.